Fernsehrausch, weil Fernsehen mal cool war. Heute mit
Hans-Joachim Meiser.
Meine erste Erfahrung mit Fernsehen.
Fernsehen ist doof. Können wir später drüber reden.
Mein Durchbruch im Fernsehen.
Also Fernsehen war für mich nie wichtig. Das ist für mich ein Handwerk. Vielleicht ein Maulkunsthandwerk. Ein Kunsthandwerker. Ein Kunstmaulwerker bin ich vielleicht auch mehr nicht.
Meine erste Extremsituation im Fernsehen.
Ich habe Tausende gehabt.
Darauf bin ich heute noch stolz.
Ich bin auch gar nicht stolz. Worauf soll ich stolz sein? Ich habe unglaublich viel Glück gehabt. Ich habe immer zur richtigen Zeit die richtigen Menschen oder meistens kennengelernt. Und ich habe ziemlich intensiv gelebt und habe einfach viel Glück gehabt. Aber auf Glück kann man nicht stolz sein.
Das Fernsehen in den 90er Jahren war
total anders als heute und das wird es in Zukunft auch nicht mehr geben. Und es wird in Zukunft sowieso nicht mehr das Fernsehen geben, wie wir noch Fernsehen kennen. Und es wird wahrscheinlich in 20 Jahren noch nicht mehr Fernsehen heißen, sondern irgendwie anders.
Im Gegensatz dazu ist das Fernsehen von heute
Das Fernsehen von heute ist unglaublich schnell geworden, ist unglaublich oberflächlich geworden. Ist unglaublich schlecht geworden.
Die Leute sagen wahrscheinlich über mich.
Die einen mögen mich, die anderen hassen mich. Das ist halt so. Die einen essen gerne Austern, die anderen sagen, könnte ich brechen. Und es gibt Menschen, wenn die mich sehen, da fangen die an zu brechen.
Mein aktueller Kontostand.
Im Augenblick ist er sehr gut. Der war auch schon schlechter.
Fernsehrausch.
Herzlich willkommen, Hans Meiser.
Danke. Wo sind wir eigentlich hier?
Ja, das müssen Sie uns sagen. Es sieht sehr schön aus. Wir wissen, wir sind in Bad Münstereifel.
Ja, Bad Münstereifel ist ja dadurch bekannt, dass hier angeblich Heino wohnt.
Ja, da bin ich
aber
gesehen.
Aber Hans Meiser lebt hier, das ist ein kleiner Unterschied.
Aber was genau treibt Sie denn nach Bad Münstereifel? Sie leben jetzt hier, kommen eigentlich aus Niedersachsen. Die Haselnusstorte von Heino ist es wahrscheinlich nicht gewesen. Warum Sie hierher gezogen sind?
Die backe ich selbst und die backe ich besser. Weil ich sie halt handgebacken backe und nicht industriell. Nein, ich bin... Mein Vater kommt aus Königsberg, meine Mutter kommt aus Schneidemühl, das liegt da bei Posen, nicht weit entfernt. Und dann war der Krieg und dann war die Flucht und dann bin ich im August 1946 geboren in Bad Rothenfelde. Das ist ein altes Wehrmachtslazarett gewesen, das nach dem Krieg dann Internierungslager von den Engländern waren.
Und wie ging es dann nach Bad Münstereifel?
Naja, dann bin ich in Stuttgart aufgewachsen und dann war ich beim Südfunk Stuttgart, erst dann beim Südwestfunk, dann war ich bei Radio Luxemburg in Luxemburg und dann ist der Fernsehsender ja umgezogen nach Deutschland. Mhm. Und dann bekamen wir den Auftrag, sucht euch eine Hütte, eine Bettstadt. Und wir haben dies gefunden, meine Frau damals. Die Betonung liegt auf meine Frau damals und ich. Und auf dem Heimweg nach Luxemburg sind wir durch Bad Münstereifel gekommen. Und ich sage, lass uns hier nochmal gucken. Und so sind wir hängen geblieben.
Sie haben gerade eben gesagt, in Stuttgart haben Sie Ihre ersten Erfahrungen mit Medien gemacht. Beim Radio haben Sie da angefangen mit 15 schon. Und ich glaube, wir trinken hier Wasser mit Kohlensäure. Da haben Sie nicht so gute Erfahrungen gemacht.
Nein, das war eine andere. Ja, also ich habe mit 15 die ersten Radiosendungen gemacht in Stuttgart mit Peter Mauder, auch eine ganz, ganz große Radio. Figur, dann habe ich nachher während des Studiums dann schon Reportagen gemacht und sowas. Bin als Freelancer zum Beispiel, habe ich über die erste Eröffnung eines Beate-Use-Ladens südlich von Flensburg berichtet. Ich habe von morgens 9 bis abends 18 Uhr gebraucht, wirklich ohne Pause, ohne was zu trinken, ohne was zu essen, um überhaupt 3 O-Töne zu bekommen. Ja. Und aber ich habe sie bekommen. Und
haben Sie wenigstens auch eingekauft?
Und dann bin ich.
Ganze Laden leer.
Ich gebe schon zu, das war schon spannend. Da gab's Werkzeuge. Ich wusste gar nicht, wofür die sind, ja. Aber war halt so. Nein, und dann bin ich ja zum Südwestfunk gekommen. Und dann war ich da angestellt und dann war der Vertrag gerade frisch unterschrieben. Und dann hatte ich eine Sendung mit einem Schlüsselkind. Das sind so, weiß ich was, Vater, Mutter arbeiten und die haben Schlüssel dabei und dann in die Mikrowelle das vorbereitete Essen und so. Dabei waren Sozialarbeiter, natürlich als Aufpasser. Der sah aus wie Sozialarbeiter damals aussahen, heute aussahen. Das habe ich schon mal gesagt, dann bin ich fast totgeprügelt worden von Sozialarbeitern. Aber der sah halt so aus und ich hatte mir eine Cola aus dem Automaten gezogen. Es war wahnsinnig heiß in Baden-Baden, irgendwie 35 Grad oder was. Und wir haben ja selbst gefahren. Damals schon und ich ziehe das Mikro auf und ich mache den Mund auf und ich rülpse 5 Minuten lang. Jeder weiß, das geht gar nicht so lange, aber in dem Augenblick und du kannst nicht stoppen. Ja? Du weißt, wie man hier aufhören soll. Und dann habe ich, das war eine unglaubliche Nummer, und ich habe dann gar nicht so gegenwärtig, wie ich war, die nächste Platte rangefahren über den EMT 948er Plattenspieler. Sagt Ihnen das noch was?
Natürlich nicht.
Natürlich nicht. Das sind die besten Plattenspieler, die es gibt. Ich habe davon einen zu Hause, weil davon ist einer so teuer, davon können andere sich im Wohnzimmer einrichten. Und dieser Sozialarbeiter, der schüttelte seinen Kopf so nach dem Motto, dieser blöde Radiofuzzi. Und dieses Mädel riss ganz erschrocken die Augen ganz weit auf. Hat sich furchtbar erschrocken, war erschreckt, so ist richtig. Weil damals waren Radioleute noch Stars. Das war einfach so. Das hat sich auch alles ein bisschen verändert. Und ich habe mich auch nicht thematisiert, habe noch weitergemacht. Und als ich nach der Sendung raufkam, sagte mein Freund Frank Laufenberg und ein anderer Kollege und unser Chef Walter Krause, da war eine gute Sendung und so. Und ich sage, ja, das war ich schon. Übrigens, du sollst den Programmdirektor komplett angerufen. Dann bin ich da runtergelaufen, komme ich rein, sitzt ein Riesenbüro, das hatte mindestens 600 Quadratmeter. Also es war natürlich ne, so, aber in Erinnerung. An einem selbstgeklöppelten Schreibtisch aus Schwarzwaldfichte. Und er sagt, setzen Sie sich noch. Und dann habe ich mich hingesetzt. Aber was habe ich denn da gehört? Und ich denke, was hat der gehört? Es ist totenstill hier im Büro. Es lief kein Radio, kein Lautsprecher, gar nichts. Dann habe ich mir blitzartig, das waren wirklich Sekundenentscheidungen, überlegt, erzählst du die Wahrheit oder erzählst du eine Gebrüder Grimm-Geschichte? Und ich habe mich für die Wahrheit entschieden. Damit bin ich immer gut gefahren. Und hatte das mir gesagt, merken Sie sich, eins, Herr Meiser, tränket sie nie etwas mit Bläsle, wenn sie am Mikrofon schaffet. Und seitdem habe ich hektoliterweise stilles Wasser getrunken. Ich habe nie wieder sowas getrunken. Sie trinken jetzt auch hier so.
Das ist zumindest Wasser. Medium. Ich habe aber, wenn ich im Radio auch immer sogar mit, ich brauche viel Kohlensäure und habe noch nie aufgestoßen.
Kommt mal, Kollege.
Ja, kommt doch. Vielleicht.
Und dann gab es dann irgendwann so, wie man sich das vorstellt, einen berühmten Anruf und es hat sich jemand gemeldet und hat gesagt, hier ist Frank Elstner.
Nee. Also erstmal war ich in der Schule, war ich stellvertretender Chefredakteur der Schülerzeitung, die es übrigens heute noch gibt.
Wie heißt die?
Der Schwamm. Und dann war ich ja, dann kam ich nach Baden-Baden. Das war auch so eine Nummer. In der Hörzu stand eine Nachricht drin. Der Südwestfunk Baden-Baden sucht junge, begabte Hörfunkmoderatoren für ein neues Jugendprogramm. Da habe ich gesagt, jung bist du? Begabt? Weißt du nicht? Bewirb dich. Und von 29 Leuten haben sie eingenommen. Das war ich. Ja, das muss man jetzt auch nicht so hoch bewerten. Ich sage ja immer, ich war immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort, habe die richtigen Leute kennengelernt oder die mich. Und dann war ich mit meiner Freundin damals, wir lebten in einer illegitimen, nicht sanktionierten Partnerschaft zusammen, zum Skilaufen in Hintertux, was glaube ich Tirol ist. Und auf dem Gletscher spricht mich einer an, sagt der Herr Meiser, wir wohnen im gleichen Hotel. Ich sag so, hätten Sie nicht Lust nach Luxemburg zu fahren? Sag ich, weiß gar nicht, wo das liegt. Ich wusste auch gar nicht, was der meinte. Der meinte aber Radio Luxemburg. Und das war's dann.
Aber wer war das?
Das war von einer bekannten Sprudelfirma, der Werbechef, der in der Nähe der luxemburgischen Grenze Sprudel abfüllt, den Sie im Augenblick übrigens auch gerade trinken.
Ja.
Also nicht er der Mensch, sondern diese Firma. Und der kannte, weiß ich, war den Sender, der kannte Frank Elstner, da bin ich da hingefahren und dann musste ich vorsprechen, heute nennen wir das Casting. Und dann haben die mich gleich behalten.
Und das war auch so ein bisschen die Geburtsstunde von Hans Meiser, ne? Weil vorher hießen sie Jochen Meiser on Air.
Naja, das hat ja natürlich auch eine Geschichte. Also ich hieß in Baden-Baden Hans-Joachim Meiser mit, das klingt ja irgendwie die D-Zug mit Güterwagen, das ist ja ganz furchtbar.
Klingt eher nach Nachrichtenredakteur.
Ja, das klingt eigentlich gar nicht. Und daraus wurde Jochen Meiser dann so. Und Frank Laufenberg, der sagt immer noch Jochen zu mir. Und dann kam ich nach Luxemburg und dann sagte Frank Elstner, also der Name gefällt mir gar nicht. Ich sag mal, was ist das denn jetzt für ein Spruch? Ja? Dann sagt er, ja, wir haben ja schon einen Jochen. Der heißt jetzt einfach Hans, daraus wurde Hans. Und der damalige Geschäftsführer von Radio Luxemburg, also der für das deutsche Programm Geschäftsführer war, das war so ein alter, na, ich muss jetzt vorsichtig sein, also wir waren nicht unbedingt Freunde. Und der sagte dann irgendwie nach der zweiten Woche, und Sie gehen noch heute zum Friseur. Ich sage, wieso? Ihre Frisur ist zu lang. Ich hatte so eine Matte bis zur Schulter, ja. Und er sagt, wir machen doch nicht Fernsehen. Da sagt er, wenn Sie nicht zum Friseur gehen, machen Sie auch bald kein Radio mehr. Ich war noch nie so schnell wie da beim Friseur gewesen.
Das war ganz kurz, mich entkrampfe ich.
Was ist denn hier gerade? Man muss dazu sagen, wir sitzen auf zwar sehr schön aussehenden Stühlen.
Aber unmöglich, ich sitze im gleichen. Man sitzt da eigentlich überhaupt
nicht. Aber bequem drauf. Ist das nicht?
Das sind mehr so, man müsste da so ein bisschen Patex draufspielen und sich dann reinsetzen. Die gehen eigentlich. Nee, aber ein Tipp, wenn es sich unten mit einem Bein hier so geht das.
Schaffst du es noch?
Ich habe meine richtige Brille gesucht. Das ist so eine Lesebrille hier. Das ist so eine billige für 2,50 hier. Die sieht auch so aus, was ja.
Wir machen einfach weiter, ich bleib hier so stehen.
Das ist scheiße, nicht? Krampf ist scheiße.
Krampf ist echt.
Ja, aber diese RTL-Luxemburg-Zeiten, da liest man ja immer große Namen, so Camilo Felgen, Desiree Nosbusch, Thomas Gottschalk, Frank Elstner.
Ja, nur langsam, also, langsam,
ist die Frage.
Langsam. Also Camilo Felgen habe ich auch noch kennengelernt. Mhm. Ja. Und das war wirklich ein ganz, das war schon eine bemerkenswerte Persönlichkeit.
Den hat meine Mutter mal stundenlang im Kaufhaus angestanden für ein Autogramm. Damals, der war auch ein Riesenstar, oder?
Ja, gut, ihre Mutter hätte bei mir wahrscheinlich einen Tag angestanden. Aber Thomas Gottschalk ist ja so ein Wanderer zwischen den Medienwelten, mhm, und auch den Sendern gewesen. Immer, jetzt schon wieder, jetzt macht er eine neue Kindersendung bei Sat.1. Gut. Ich habe damals als Redakteur gearbeitet für eine Sendung, die hieß die Bäder-Tournee. Die ging über 6 oder 8 Wochen, weiß ich nicht mehr genau, im Sommer. Und die fing an der niederländisch-deutschen Grenze an der Nordsee an, ging dann die ganz hoch bis zur dänischen Grenze, also bis Sylt, dann rüber zur Ostsee und dann wieder runter bis zur DDR-Grenze. Mhm. Und Hugo, Egon Balder und Thomas Gottschalk haben das moderiert und ich habe da die Redaktion gemacht. Das war die Hölle, ja. Weil Gottschalk, also ist wirklich ein, nennen wir es mal so, ein unkonventionell lebender Kollege, der das Wort Arbeit anders buchstabiert als jeder normale Mensch. Und Hugo und Balder ist einfach ein durchgeknallter Verrückter. Das meine ich aber in beiden Fällen sehr positiv. Ich habe auch von beiden viel gelernt, obgleich Hugo 4 oder 3 Jahre jünger ist als ich. Desiree Nosbusch kenne ich noch als kleines Mädchen mit 10 Jahren oder 12 mhm. Jahren. Wir haben damals den Kindertag, hieß es, glaube ich, gemacht, 1 oder 2 Mal im Jahr. Und Desiree ist damals dann auch mal aufgefallen durch relativ unkonventionelle Äußerungen gegenüber dem technischen Direktor, der sie am liebsten in die frische Luft gesetzt hätte, nach dem Motto, was will der alte Mann hier im Studio? Also das waren so Geschichten, ja, da waren schon gute Leute dabei, natürlich.
Und wie kann man sich da so das Klima vorstellen? War das alles, wir leben gerade unser Leben und genießen es, oder war da vielleicht auch so ein bisschen...
Carpe diem, wir leben heute. Wir haben da auch tolle Fäden gemacht und ich will das mal versuchen, anders zu umschreiben. Ich habe, also wenn man in Luxemburg lebt, also wir sprechen jetzt aus der Zeit der 70er und bis Mitte der 80er mhm. Jahre. Luxemburg hat 400 Piper pro 1000 Einwohner. Und wenn man da lange genug lebt und dem gesellschaftlichen Leben nicht abgeneigt ist, dann kennt man nach 2 Jahren jeden Luxemburger. Mit Geburtsdatum, zukünftigem Sterbedatum, Halsweite und Schuhgröße. Und jeder weiß jedes, alles über jeden. So, also Beispiel, man fliegt nach Frankfurt um 7.30 Uhr mit der Luxair und es ist unter Garantie, ich weiß nicht, Lilian an Bord, die Stewardess, mit der man am Abend vorher in der amerikanischen Botschaft Halloween gefeiert hat oder so, ja. Und man ist dann nachts um 3 nach Hause gekommen und hat 1,5 Stunden geschlafen, war danach noch weniger nüchtern als davor. Und Lilian war dann auch etwas müde, aber durch die Schminke sah sie besser aus als am Abend zuvor. Das war wirklich so.
Dann ging es aber zum Fernsehen irgendwann.
Ja, der Fernsehen ist ja, also es gibt in den Zeitungsarchiven irgendwo einen Beitrag, da muss ich wohl mal gesagt haben, Fernsehen finde ich scheiße.
Das kann sein. Ja. Dass man dieses Zitat mal findet von Ihnen.
Bitte was?
Dass man dieses Zitat von Ihnen findet, ist die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch.
Also zumindest so ähnlich, was ich gesagt. Und das war also nicht, ich wollte es nicht machen, nee.
Aber Sie haben ja dann doch so viele Jahre.
Ja, ich weiß, Sie lassen nicht locker. Und dann, ja, ist, also Nachrichtenredakteur beim Radio ist nicht unbedingt der kreativste Job. So. Und das kann man vielleicht kreativ gestalten, aber es hängt auch immer ein bisschen davon ab, was gerade so in der Weltpolitik oder draußen auf der Straße los ist. Und es begab sich im Jahre des Herrn 1900, das kann ich ganz genau sagen, 82, dass wir auf der Place d'Armes, das ist so dieser schicke Platz in Luxemburg, ganz viele Bäume, ganz viele Cafés und Restaurants, wunderschön.
Sehr, sehr teuer.
Bitte?
Sehr, sehr teuer.
Die ja, Cafés ist ja egal. Ja, aber man geht da ja nicht jeden Tag hin, nur ja. Jeden zweiten. Und wir saßen alle da, es hat gegossen, ich weiß noch wie heute, und wir saßen unter so einer Markise und waren alle, irgendwie war auch was schiefgelaufen in der Magazinsendung und waren sauer. Und ich habe gesagt, mich stinkt das alles, ich mache jetzt ein Interview mit der englischen Königin, das schaffst du nie. Und wenn man zu mir sagt, das schaffst du nie, dann werde ich erst richtig heiß. Und ich sage, was wetten wir? 6 Flaschen besten französischen Champagner. Sage ich, okay. Um die Pointe vorwegzunehmen, wir haben 6 Flaschen relativ billigen Champagner, aber Champagner haben wir nicht gekauft und jeder hat 3 Flaschen bezahlt, aber wir haben es zusammen getrunken. Wir waren 5 oder 6 Leute Und ich habe mich dann da dran gemacht und damals gab es ja noch keinen Fax, es gab kein E-Mail. Es war ganz kompliziert, überhaupt die Adresse des zuständigen Hofmarschalls oder weiß immer, wie der Typ hieß, rauszubekommen. Und dann habe ich den Brief geschrieben, kurz Inhalt, die Queen ist mir, ich möchte mit der ein Interview machen. Und dann schrieb der zurück, ja, so geht das aber nicht und die Königin hätte noch nie, das hat übrigens bis heute nicht gemacht, ein persönliches Interview. Aber ob ich denn nicht vielleicht mit seiner königlichen Hoheit Prinz Philipp, dem Herzog von Wales, ein Interview machen würde. Ich habe gesagt, Prinz Philipp, wer ist denn das? Läuft immer drei Schritte hinterher. Aber besser als gar nichts. Ich habe ja auch an den Champagner gedacht. Ja, und 83 dann begab es sich, dass man aufgrund eines furchtbaren Unfalls das deutsche Programm von Radio Luxemburg, also das Fernsehprogramm, gegründet hat. Und dann habe ich zurückgeschrieben, wir würden übrigens eine Kamera auch noch mitbringen für ein Fernsehinterview. Wir wären schließlich der größte Fernsehsender in Europa, was als Medienunternehmen tatsächlich stimmte, nur nicht für Deutschland. Ja. Und dann hat er geschrieben, wir machen übrigens ruhig mit, die Kamera. Und dann sind wir nach London gefahren mit zwei Kameras, vier Leute. Und das Interview fand statt, und jetzt verrate ich etwas, was ich noch nie in der Öffentlichkeit zumindest so gesagt habe, in einem königlichen Apartment, in dem die pucklige Verwandtschaft wohnt, wenn sie vom Kontinent zu Besuch kommt von der Königin. Gänge so breit wie ein nicht abbezahltes zentraldeutsches Reihenhaus lang ist. 6 Meter hoch, Bilder, das meiste waren Schinken, aber Ölschinken, aber es war unglaublich. Und dann sind wir da reingeführt worden und dann kam erstmal eine Angestellte mit bodenlangen grauen Rock und so einem weißen Ding oben in den Haaren drin, die sammelte die beiden Kristallaschenbecher ein, das in Schweinsleder gebundene Buckingham-Palast das Telefonbuch, weil die Crowds könnten ja klauen. Und jetzt kommt es, auf der Kamin war so groß, dass man schon, um da überhaupt ein Feuer zu entfachen, drei Schwarzwaldtannen gut hätte verbrennen können. Und die Gästetoilette. Also das Badezimmer war sensationell mit diesen silbernen Goldene Dingern Hände. Da. Aber alles ganz, ganz edel und so. Aber die Gästetoilette. Auf der Gästetoilette im Buckingham Palace zu London stehen rote Plastikklobürsten. Ich schwöre es beim Leben meiner Kinder.
Was ist denn da schiefgelaufen?
Ja, das weiß ich auch nicht. Aber wahrscheinlich hat Lizzie sparen müssen oder so. Ich weiß es nicht. Aber das war ein guter Typ. Mit dem hätte ich gern Zug durch die Gemeinde gemacht.
Und das, obwohl Sie die Begrüßung erstmal verkackt haben, wenn man
so. Ja, die habe ich total verkackt, also dass Sie solche Worte überhaupt in den Mund nehmen. Aber es war natürlich so. Mein Kameramann Manfred Weber, ein wunderbarer Mensch, der leider auch schon verstorben ist und der auch nicht so der englischen Sprache so, und vor allen Dingen dieser Usance so mächtig war. Wie spreche ich den denn an? Sag ich, na, ganz einfach, Your Royal Highness. Ja, ist ja nicht Majesty. Der Majesty ist sie, weil sie ist Königin, aber er ist ja nicht Majesty, er ist nicht König, sondern Your Royal Highness. Und die sagte einfach, Good Morning, Royal Highness, das ist doch wunderbar. Und so. Und dann kam der Atlatus da von ihm an, der eine wahnsinnig teure, goldene Cartier-Uhr oder so, weiß ich was, so ein Zeigerinstrument da trug. Ein aufgeblasener Typ, also wirklich unglaublich. Und da sagte er dem, Milady, Gentlemen, His Royal Highness is coming. Und da kam der um die Ecke rum, ging sofort auf mich zu, also offenbar war ich beschrieben worden und sagte, Good morning, Mr. Meiser. Und ich sagte, Good morning, Sir. Wamm. Und bei den Kollegen, die wussten jetzt gar nicht, was sie sagen sollten. Ja, der Alte hat uns doch gesagt so und so und jetzt fängt er so und so an. Und trotzdem war der Junge richtig gut. Und wir hatten genau eine halbe Stunde Zeit von 10 Uhr bis 10.30 Uhr. Ab 10.25 Uhr stand dieser Atlatus mit seiner Dienstkartier da und guckt dir mal auf die Armband durch. Ich denke, du kannst lange gucken, du Typ. Ich mach bis zur letzten Sekunde. Und hab bis zur letzten Sekunde gemacht. Und dann sagte der Atlatus zu ihm, Your Highness, der nächste Termin wartet. Der war nämlich um 10:45. Und da war es dann irgendwie 10.42 Uhr oder 43. Und ich habe dann etwas gemacht, was man natürlich nie tun darf. Ich habe ihn gefragt, was für ein Termin steht denn jetzt an? Und es war alles auf Deutsch, mehr oder weniger. Und dann sagte er, ja, er muss da jetzt 50 alte Veteranen aus dem Zweiten Weltkrieg auszeichnen. Die haben jetzt so viele Jahrzehnte gewartet, die können noch eine halbe Stunde länger warten. Und dieser Sekretär da von ihm, oder wer immer das war, der liebe Gott hat mich beschützt, sonst hätte er mich erschlagen. Also es war, der hat mich gehasst wie die Pest. Der hat auch nicht auf Wiedersehen gesagt. Ne? So, nächstes Thema.
Wo waren wir denn jetzt?
Na, weiß ich nicht. Wir sind immer noch in Bad Münstereifel.
Genau.
Noch sind wir in Bad Münstereifel, aber wir wollten noch mal auf die Anfangszeit von RTL zu sprechen kommen. Weil Sie ja tatsächlich nach der Geburt, nachdem der RTL-Fernseher zur Welt kam, waren Sie ja einer der ersten auf der Mattscheibe, zusammen mit Gerd Müller-Gerbes bei 7 vor 7. Wie war denn die Stimmung damals? Also ich meine, Sie haben alle Radio gemacht, die wenigsten von Ihnen hatten wirklich Fernseherfahrung und plötzlich machen Sie Fernsehen beim zweiten Privatfernsehsender, den es...
Nee, wir waren der Erste. Ja? Die Satisten haben zwar am 1. Januar angefangen im Kabelfernsehen. Wir waren weltweit etwa 50 Kilometer bis nach Deutschland rein zu sehen.
Bis ins Saarland.
Ja, und nach Trier. Das war schon heftig. Ja, Trier war schon,
eng.
Bitburg bei der Brauerei und hier bei Gerolstein, da waren wir auch noch dazu. Also Gerolstein waren wir auch noch zu gucken.
Aber das war ja wahrscheinlich schon ein besonderer Moment. Sie wissen jetzt so oder so, es wird jetzt Fernsehgeschichte geschrieben oder ist man sich darüber gar nicht bewusst?
Ich war ja beim Rundfunk und ich wollte auch beim Radio bleiben. Mhm. Wobei ja Fernsehen eigentlich auch Rundfunk ist nach der Definition des Wortes, aber das spielt jetzt keine Rolle. Und ich war in Teheran gewesen und sollte 10 Tage und sollte da eigentlich ein Interview machen mit Ayatollah Khomeini, was aber nicht zum Tragen kam. Außer Spesen nichts gewesen. Aber ich habe dann den irakisch-iranischen Krieg den Anfang mitbekommen und habe gesehen von meiner Hotelterrasse aus, also im Balkon aus, wie Teheran bombardiert ist. Das war auch nicht so witzig. Meine Frau war damals höchst schwanger, die hat Ende Januar unser zweites Kind bekommen, also Ende Januar 84. Das war November, Dezember 83 gewesen und ich kam dann zurück und bin mal bei den Fernsehfuzzis vorbeigegangen, um zu gucken, was die so machen. Ich habe gesagt, wenn ich Fernsehen mache, nie wieder Nachrichten. Und dann sagte Dr. Tuchmann, wir haben da ein Fernsehen, einen Nachrichtenmann, den kann ich nicht halten, der lispelt. Der hat wirklich so gelispelt, wenn die Kamera 5 Meter entfernt stand, dann war das Objektiv besprüht. Setzen Sie sich mal hin. Ich sage, was soll ich denn da machen? Ja, Nachrichten, sagt er zu mir. So bin ich zum Fernsehen gekommen. Dann gab es eben diese Testsendung da. Also wir mussten erstmal lernen, wie Fernsehen geht. Das heute im Radio drückt man auf den Knopf und spielt sich selbst die Jingles ein und zu die Werbung. Im Fernsehen kann man das heute auch genauso machen. Die Digitaltechnik startet die Filme genauso schnell wie im Hörfunk. Aber damals war das eben nicht so. Man musste immer so einen Satz zum Schluss haben. Die letzten 3, 4 Worte mussten textkonform sein. Oder man musste einen Regisseur in der Regie haben, der wirklich zugehört hat und nicht nebenbei seinen Jahresurlaub geplant hat. Sonst gab es ja eben Löcher. Und das musste alles geübt und trainiert werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich weiß noch, ich war... Also über Weihnachten hatten wir frei, zwischen Weihnachten und Neujahr haben wir noch mal so ein bisschen rumgeknispelt und so. Silvester frei, nach dem Motto, aber trinkt nicht zu viel, wir fangen am 2. Januar an.
Hat das geklappt?
Und dann, ja, man hat da panische Angst, das ist einfach so. Und dann fingen wir an. Und ich habe in der Nacht vom 1. auf den 2. Januar, ich schwöre es beim Leben meines räudigen Hundes, ich habe kein Auge zugetan, ich konnte nicht mehr schlafen. Es ging aber allen Kollegen so. Also natürlich ist man so ein Dämmerschlaf. Man hat es 100-mal durchgespielt und dabei war es ganz normal, ob da eine Kamera steht oder nicht, du machst deinen Job. Es ist ein Handwerk, was wir machen, es ist keine Kunst.
Sie haben Olli Pocher entdeckt. Viele Jahre später.
Das hängt mir noch nach.
Sind Sie ja heute noch stolz drauf?
oder wollen Sie sich jetzt dafür entschuldigen?
Nein, weder noch. Also ich glaube, dass Oliver eigentlich ein ganz nettes Kerlchen ist und der spielt eine Rolle. Da ist er irgendwie reingeraten und die spielt er. Der Hintergrund ist, es gab mal, ich weiß gar nicht, ob es den Sender heute noch gibt, einen Musiksender, der hieß Viva. Mhm. Und die hatten irgendwie Moderatorenmangel oder ich weiß nicht was. Und dann riefen die mir an und sagten, willst du nicht mal eine Casting-Sendung machen? Sag ich, was ist denn eine Casting-Sendung? Und dann haben wir eine Casting-Sendung gemacht und haben dann also vorher aufgerufen, wer meint, er könnte das, der sollte sich bewerben. Und Oliver hat da, ich weiß nicht, da hat er irgendwie, der ist in die Luft gesprungen, ist im Spagat, da hätte es mich gerissen bis zum 3. Brustbeinwirbel auf oder so. Dann landet er im Spagat da auf dem Boden und hat da Purzelbäume und also hat total... Man würde vielleicht jetzt mit einem gewissen Abstand sagen, total die Sau rausgelassen, ja.
Also wie und, heute beim Supertalent eigentlich so ungefähr.
Das war im Grunde genommen sowas und die Zuschauer haben den gewählt. Also nicht ich habe den, abgesehen davon, der Fernsehmoderator als solcher macht nie was. Das macht immer die Redaktion hinten. Der Radiomoderator macht während der Arbeit am Mikrofon weitaus mehr selbst als der Fernsehmoderator.
Aber war das denn trotzdem so, dass Oliver Pocher Ihnen gegenüber Dankbarkeit gezeigt hat? Oder?
Nö, wir haben gar keine Probleme. Ganz im Gegenteil. Ich wurde dann eingeladen von Sat.1, Sat.1, glaube ich, war das, vor weiß ich viele Jahren, zur großen Oliver Pocher Gala aus Anlass seines 10, 20, 30, 50-jährigen Fernsehjubiläums. Und da habe ich dann gesagt, ich fühle mich sehr geehrt und ich finde das sehr schön, aber ich glaube, ich würde da als Fremdkörper auftauchen. Und dann haben die gelacht am Telefon und war das Ding vorbei.
Ich meine, das ist ja im Rahmen der Hans-Meiser-Talkshow gewesen, 1999, glaube ich. Hans, ich mach dich zum Viva-Star oder so. Wenn man überlegt, es waren über 1700 Sendungen, das heißt mindestens 5.000 bis 6.000 Gäste.
Ja.
Gibt es da irgendwelche Gäste noch, an die Sie sich jetzt noch erinnern?
Ja, wunderbar. Wie lange soll die Sendung dauern jetzt?
Wie lange haben Sie noch Zeit?
Also wir müssen jetzt nicht über alle 6.000 sprechen.
Also wir haben eine Sendung gemacht, ich weiß nicht mehr, wie das Thema hieß, aber so sinngemäß, ich lüge nicht. Wir hatten Uriella da. Uriella war von der Sekte Fiat Lux, Sekten habe ich liebend gern gemacht, so eine selbsternannte Heilige. Und die saß dann immer so da, also aufrecht durch das Kreuz, hat die Hände nach zum Himmel offen, so von sich gestreckt. Und ich sagte, machen Sie gerade, ich empfange gerade die Strahlen Gottes.
Ja.
Ich sagte, dann können wir das Licht ein bisschen runterdrehen. Dann habe ich einen Lacher gehabt, aber ich wollte die eigentlich gar nicht. Das liegt doch auf der Hand, dass du sowas sagst. Da musst du gar nicht drüber nachdenken. Na jedenfalls, und dann habe ich gedacht, Mensch, verdammt nochmal, die Verkacke hat unser Strich und Faden. Ihr Mann heißt Icordo. Er nannte sich Icordo, die Reinkarnation von Johann Strauss Sohn. Den habe ich gefragt, in welcher Ton hat die schöne blaue Donau geschrieben ist, das wusste er auch nicht. Also es war alles ganz obskur und wir haben das dann trotzdem fertig gemacht und ich habe dann der Redaktion gesagt, so im halben Jahr nochmal und dann kill ich sie. Ich gebe zu, ich habe gesagt, ich mache sie fertig. Und dann haben wir sie eingeladen wieder und dann kam sie und dann habe ich eine Kamera abgesteckt und habe das rote Kabel verlängert um 100 Meter, also verlängern lassen. Was soll das denn, sagt meine Redaktionsleiterin. Ich sage, Claudia, lass mich doch mal machen. Ja, aber das kannst du. Ich sage, wer hält den Kopf raus? Wer kriegt die Prügel? Du nicht, aber ich. Und ich kriege gerne Prügel. Ich liebe Prügel. Ich bin Masochist, ich liebe Prügel. Und dann habe ich die so weit gebracht, dann ist die wutentbrannt aufgestanden, hat Icordo an die Hand genommen, hat gesagt, wir gehen jetzt, Icordo. Das lassen wir uns nicht bieten. Das ist Gotteslästerung. Und ist abgehauen. Und draußen standen ja immer die Fahrzeuge, die dann zum Flughafen, zur Bahn gebracht haben und so. Und die Kamera hinterher, das war natürlich alles verabredet und so. Und dann habe ich gesagt, ja, die Strahlen Gottes haben sie nicht erreicht heute. Und dann bekam ich 3 oder 4 Tage später einen Brief vom Anwalt. Und der wird mich anzeigen wegen Gotteslästerung. Es sei denn, ich würde freiwillig eine Geld, weiß ich, was da drin stand. Alles, das sind alles so Sachen.
Sie haben aber nicht gezahlt.
Ach, bist du Wahnsinn. Ich habe auch keinen Prozess verloren. Wobei ich ja schon dazu beigetragen habe, dass die Medienlandschaft durcheinandergewirbelt wurde. Wir hatten einen Gast, wir hatten ja diese Ansteckmikrofone. Mhm. Und da sagt, ich hatte so einen kleinen Mann auch im Ohr, da sagt mir der Toningenieur, geh mal zu Gast 3, bei dem ist das Mikrofon verrutscht. Und der war auch gerade dran und die nächste Werbepause war erst 1/4 Stunde später oder so. Und ich ging dann aufs Podium und sagte zu ihm, Herr So-und-so, ich muss mal Ihr Mikroskop gerade rücken, das ist verrutscht. Sonst. Und keiner hat reagiert, habe das gerade gemacht. Bekommt 2 Tage später von der Geschäftsleitung einen Brief mit so Bleistift drauf geschrieben, lass sich mal was einfallen, von dem berühmten Dr. Thoma. Da hat die Damen sind jetzt erfunden, Ulrich Walter aus Duisburg in der Oberhausener Straße 10 geschrieben, was ich doch für ein unmöglicher Moderator wäre. Ich wüsste ja nicht mal den Unterschied zwischen Mikrofon und Mikroskop. Ja. Und das würde ja zeigen, was für RTL, was für unfähige Leute RTL einstellt und eigentlich müsste ich gefeuert werden und er bittet doch, dass das richtig gestellt wird. Dann habe ich diesen Brief genommen und habe gesagt, da hat also Ulrich Walter geschrieben aus Oberhausen, aus der Duisburger Straße, weiß ich, was wir sagen. Ich habe die Adresse 3-mal genannt, ja, volle Adresse genannt und habe gesagt, Herr Walter, vielleicht liegt da ein Missverständnis vor. Wir alle, auch Sie wissen doch, durch ein Mikroskop schaut man hindurch, damit es lauter wird und ein Mikrofon spricht man hinein, damit es größer wird, so. Und daraufhin hat er wieder einen Brief geschrieben und hat geschrieben, also das wäre jetzt die Höhe und man hätte ihn desavouiert und bla 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 bla. Und er würde jetzt an die Landesmedienanstalt nach Düsseldorf schreiben, damit man RTL die Sendelizenz entzieht. Der Gedankenfehler war, RTL ist gar nicht in Düsseldorf lizenziert, sondern in Niedersachsen, in Hannover.
Das Schöne ist ja, dass Sie Daniel so ein bisschen sein Leben versaut haben.
Versaut?
Weil Daniel kann an keiner Schere vorbeilaufen, ohne an Sie zu denken.
Das stimmt, tatsächlich. Weil ich mal eine Notruffolge gesehen habe. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, aber Sie haben so viele Sendungen gemacht, wahrscheinlich nicht. Und da war der Fall, da lag eine Schere zwischen einem Wäschehaufen auf einem Sessel und ein kleiner Junge hat sich auf diesen Wäschehaufen fallen lassen und hatte,
hat sich kastriert.
Hatte die Schere im Rücken stecken. Und das hat sich tatsächlich bei mir so eingeprägt, dass ich immer, wenn eine Schere in der Nähe der
jetzt bin ich ja noch eine psychische Erkrankung.
Ja, aber wirklich, tatsächlich denke ich da immer an Notruf. Das ist kein Scheiß.
Ja, Notruf war eine ganz besondere. Ich habe noch tausend andere gemacht, Mensch. Mir fällt es dann immer auf oder wieder ein, wenn wir uns so unterhalten, dann kommt mir das plötzlich. Ja, da kommen ja auch so einzelne Geschichten wieder, die ich zum Teil natürlich auch irgendwo ganz weit hinten versteckt habe, ja. Dann kommen die wieder nach vorne. Notruf war ja eigentlich das erste deutsche Betriebsfernsehen für alle Feuerwehren und Rettungsorganisationen. Mhm. Und mir kann nichts passieren. Ich bin vor 4-5 Jahren, war das, hat sich ganz furchtbar auf die Fresse gehauen. Es war Winter, es war Eis. Ich hatte neue Schuhe an mit Ledersohlen, die besten Voraussetzungen. Ich rutsche aus, fliege auf das Becken und breche mir dasselbe. Ich hatte Schmerzen ohne Ende. Da habe ich mit dem Handy die 112 angerufen, ne, und lande natürlich in der Notrufzentrale der Kölner Feuerwehr. Da sage ich, Mensch Meiser, wo sind Sie denn? Wann kommen Sie da mal drehen hier? Und alles in Ordnung bei Ihnen? Ich sage, na ja, es geht so ein bisschen. Direkt. Augenblick, ich muss mal umdrehen. Was ist mit Ihnen da passiert? Ich sage so und so. Wo ist das? In 2 Minuten ist die Rettung da. Und dann habe ich das auch mal von der anderen Seite erlebt. Jetzt habe ich 215 mm lange Schrauben da irgendwo drin. Das ist doch vollkommen egal. Aber mir kann nichts passieren. Die kennen mich alle und sind mir alle dankbar, dass ich ihren Job, ja, so.
Aber hin und wieder hätte Ihnen ja mal was passieren können bei den Dreharbeiten. Weil ich meine, es waren ja jetzt keine 0815-Moderationen, sondern Sie haben ja auch mal vom Hubschrauber runtergehangen, wenn ich mich richtig erinnere. Oder
nicht nur einmal, ja. Mich haben sie in Gletscherspalten 40 Meter tief abgeseilt. Das ist schon ein bisschen komisch, wenn du da oben so einen schmalen Schlitz siehst. Und da sieht man noch so ein bisschen Himmel und es ist alles Eis um einen rum. Man kann sie nicht festhalten.
Aber gab es da mal brenzlige Situationen bei den Dreharbeiten?
Ach ja, was wollen Sie jetzt hören? Also wir haben eine Geschichte gedreht. In Berlin war das, auf dem Europa-Hochhaus, wo sich oben dieser Mercedes-Stern dreht. Und da gab es eine Geschichte, da wurde ich mit dem Hubschrauber abgeborgen, wie das heißt, von dem Dach. Und sollte den Kuhdamm, das war die Schlusseinstellung, den Kuhdamm runterfliegen und sollte eben, wir hatten eine spezielle Technik, noch irgendwelche Umsetzer hingestellt, weiß der Deibel was, damit wir den Ton mitnehmen konnten und so. Und auf dem Dach des Europacenters ist so ein Mäuerchen, das ist so, weiß ich was, 60 Zentimeter hoch, 70 Zentimeter hoch und auf ein bestimmtes Stichwort hin hat dann der Aufnahmeleiter außerhalb des Kamerabildes gesagt, jetzt komm, dann kam der angeflogen, dann kam das Ding runter, ich habe das eingeklingt, hat er mich nicht hochgezogen, ist weggeflogen, sondern der hat mich einfach weggezogen und mit dem gesamte rechte Bein über diese Mauer rüber. Ich habe geblutet wie ein Schwein, ja. Wir sind trotzdem noch Freunde. Sowas passiert halt.
Gab es sowas, Gefahrenzulage?
Nee.
Oder nee, war alles
ein Vorschall? Es ist viel, viel schlimmer gewesen. Das habe ich durch einen Zufall rausbekommen. Wir haben gedreht auf einem ehemaligen Kasernengelände der belgischen Armee am Rhein. Und da sagte der Regisseur, du gehst dann so einer Banane, also so einem Halbkreis auf die Kamera zu. Das hat den Vorteil, die Kamera verfolgt dich, aber der Hintergrund ändert sich dann immer. Und bleibst dann hier, weiß ich, verstehen. Und dann habe ich das gemacht und dann macht das wie ein Pistolenschuss und ganz leichter und ich habe einen unglaublichen Schmerz im linken Bein war das und da war ich in so ein von Moos zugewachsenes Karnickelloch getreten und hatte so einen Sehnenabriss, also nicht ganz Abriss, so. Ja. Und dann bekam ich so eine Plastik-Hartschale, da weiß ich was rum und so. Und dann wurde es am nächsten Tag nochmal geröntgt und das musste also auch nicht operiert werden, aber ich hatte da schon 6 Wochen große Probleme. Und ja, und dann bekam ich die Rechnung und dann sage ich, ja, wieso ich? Ich bin doch versichert. Und dann stellte sich raus, ich war ihm nicht versichert.
Oh. Ups, schön.
Hat ja, sehr gedacht. Da sage ich, seid ihr eigentlich geisteskrank? Was ist eigentlich, wenn mir was passiert und meine Familie steht da oder so?
Ja. Das würde es zur heutigen Zeit wahrscheinlich nicht mehr geben.
Ich weiß es nicht, ich will auch gar nicht, ich habe das auch nie rausbekommen, bei wem das lag. Es ging hin und her und irgendwann wirst du müde. Und das ist ja, in Köln gibt es da so einen Spruch, es ist immer gut gegangen oder so ähnlich, ich kann nicht Köln.
Es hätte noch immer gut.
Ja, irgendwie sowas. Und dann habe ich gesagt, nee, komm, lass es sein. Und so. Aber es war wirklich so.
Aber müde ist ein ganz gutes Stichwort, weil müde sind sie ja offenbar nicht. Also wenn man sieht, sie machen nach wie vor Radio, sie sind als Kreuzfahrtdirektor unterwegs mit der MS Hamburg. Sie machen bei Herrn Böhmermann den kleinen Mann in unregelmäßigen Abständen.
Das ist auch ein Job, ja.
Haben eben erzählt, morgen müssen sie für das Bundesgesundheitsministerium drehen. So Rente ist jetzt nichts für Sie.
Was? Ente esse ich gerne. Ja, ja, natürlich bin ich Rentenempfänger und oder Pensionsempfänger, da weiß ich was, wie das immer heißen mag. Nee, wissen Sie, ich habe gerade 50 Jahre Abitur gehabt. Ich kann jedem davon abraten,
überhaupt dahin zu gehen.
Das ist so ein Mittelding zwischen, ich weiß nicht was, zwischen Geisterbahn und dem Vorhof zur Hölle. Das ist unglaublich. Von meinem Jahrgang 66 waren schätzungsweise 60-70% sind Lehrer geworden. Da hat sich einer tatsächlich, den Namen nenne ich jetzt nicht, beschwert darüber, dass er sich mit 58 Jahren wollte pensionieren lassen und die Behörde hat ihm das nicht zugestanden. Er musste bis zum 60. arbeiten. Sei, bist du verrückt? Ich arbeite immer noch. Hast du keine Rente? Kriegst du kein Geld vom Staat, sagt er. Kriegst du kein Geld vom Staat, sagt er zu mir. Ich meine, da fängst du doch irgendwann an nachzudenken, was hab ich oder was hat er falsch gemacht? Aber der sah halt auch so aus, als wenn er keinen Spaß an seinem Beruf gehabt hat. Ich habe einen unbändigen Spaß gehabt und ich bin fast auf der ganzen Welt, aber wo ich überall gedreht habe, was ich alles gesehen habe, welche Leute ich alles getroffen habe, mit welchen Leuten ich Interviews machen durfte. Ich habe das letzte Interview mit Willy Brandt gemacht, bevor er gestorben ist. Das wusste natürlich kein Mensch vorher, logischerweise. wie soll man das auch wissen? Ich habe mit Helmut Schmidt Interviews geführt und der hatte vorher einen Kollegen abgekanzelt bei der Pressekonferenz. Ich denke, wenn der dich auch so abkanzelt. Das war ein ganz charmanter Typ, obwohl der Journalisten gehasst hat. Mit Helmut Kohl habe ich, weiß ich, 6 oder 7 Stunden Sendung gemacht. Mit David Copperfield habe ich in Las Vegas gedreht und in Deutschland gedreht.
Da kann ich mich auch noch dran erinnern, David Copperfield, das war großartig.
Ich war der Einzige, der mit der Kamera Backstage drehen durfte. Ich meine, mit der Kamera kannst du jeden Trick aufdrehen. Der hat mir einfach geglaubt und wir haben das auch nie gemacht. Ja, und die Bänder sind auch hinterher vernichtet worden. Also die Original.
Aber kann der denn wirklich zaubern?
Ich will Ihnen eine Geschichte erzählen. Wir waren in Las Vegas in seinem Secret Warehouse. Da sammelt er jeden Wattebausch, den er irgendwo zum Zaubern brauchte. In einer kleinen Plastiktüte drin, ein Aufkleber drauf. Da steht da drauf, 12. März 1999, Duisburg Mercator Halle. Das ist wirklich so. Und dann zeigt er mir seine Library, sein Archiv. Und das ist ein Raum, der ist etwa doppelt so groß wie dieser hier. Das ist jetzt praktisch für die Zuhörer. Also ich weiß nicht, 10 Meter lang, 4 Meter breit, 5 Meter breit. Da hat er von Houdini, das sind alles so Zaubernamen und so, Requisiten drin. Und da hat er alte chinesische Zauberbücher drin, aus dem Jahr 900 und 1000 nach Christi Geburt und alles sowas. Und neben mir stand auf irgendeinem Gestell, und war so mit so einem Tuch verhängt, so ein Stuhl, das war so eine Art Lehnstuhl aus Holz und über die beiden Lehnen waren 2 gegenläufige Säbel, lagen da drauf und auf den Säbeln war ein Kopf, ein Mädchenkopf. So, und ich sage, ja, und was wo fangen wir denn an und so, sagt er, ja, nochmal, ich gucke so zu hin und da schlägt dieser Kopf die Augen auf und sagt zu mir, hi Hans, do you like to stay in Las Vegas? Und es waren 2 Kollegen dabei. Ich erzähle keine Geschichten, die nicht stimmen, ja. Und ich antworte dem Gör noch, ja. Und dann sagt sie, how do you like David? He's a nice guy. Ich sag, ja. Und ich sag dann plötzlich zu ihm, David, what's going on here? Und er sagt, what do you mean? Und ich drehe den Kopf und ist der Kopf weg. Ich sag, was ist denn jetzt los? Jetzt weiß ich natürlich, du darfst in solchen Situationen nichts anfassen. Ja? Aber ich bin mit der Hand dann unter diese Lehnen, diese Säbel lagen noch da und so. Und ich dachte, ob da irgendwas, da war nichts. Das hat mich wirklich tagelang schlaflose Nächte. Oh, das ist ein schönes Wortspiel. Das hat mir tagelang schlaflose Nächte bereitet. Und ich bin dann, wir haben 5 Tage oder 6 Tage in dem Secret, 6 Tage in dem Secret Warehouse gedreht, also in Las Vegas insgesamt gedreht, auch noch in Spielcasinos und weiß ich was alles. Und ich bin rumgelaufen, ich bekam solche Basedow-Stielaugen, weil ich immer dachte, ist es die Frau gewesen, ist es die Frau gewesen. Ich habe die nie wieder getroffen in meinem Leben. Abgesehen davon, dass er wunderschön war. Zumindest der Kopf, alles andere habe ich nicht gesehen.
Also er kann zaubern.
Also irgendwas. Ja, da war natürlich ein Trick dahinter, nur ich weiß den Trick nicht mehr.
Wir haben ja noch diese Umschläge liegen.
Ja,
machen wir. Wollte eigentlich 3 aus 5 machen, da haben wir jetzt nicht mehr die Zeit zu.
Doch, das schaffen wir noch. Vielleicht können Sie sich ja 3 Umschläge, da sind Fragen drin, die wir uns eigentlich nicht getraut haben zu stellen.
1, 3 und 5.
Also, vielleicht könnten Sie die Fragen lesen und im besten Fall auch beantworten.
Da bin ich gespannt, wie viel Weihnachten hier und dann. Den Briefumschlag braucht er nochmal hinterher, nicht, oder?
Ja, wäre gut, wenn wir das nochmal verwenden könnten. Können Sie es einmal laut lesen?
Ja, vielleicht darf ich das mal durchlesen. Ja, dann sind Sie mal über Leichen gegangen, haben also etwas Fieses getan, um einen persönlichen Vorteil zu haben. Ich habe mal etwas Fieses getan, nicht um persönlichen Vorteil zu haben, sondern einfach, um zu gucken, wie die Kollegin arbeitet. Und zwar war das bei uns im Fernsehen so, das ist in jeder Fernsehredaktion, jeder Radioredaktion auch, du hast meinetwegen 15 Themen in der Nachrichtensendung, aber 3 der 4 Themen hatten dann bei uns ein Kreuz dran. Das heißt, wenn ein Interview überlang war, dann musste halt ein Thema rausfallen. Und dieses Thema lautete, und ich hatte mir ausgebeten, dass ich meine Texte selbst schreibe, und da hat kein Mensch drin rumzuschmieren. Es sei denn, der Chef vom Dienst kontrolliert mal, ob die Zahlen, ob sie vielleicht doch Millionen waren und nicht Milliarden oder so, das schon, weil ich mit Zahlen, wie gesagt, das geht ja gar nicht. Und die Nachricht, die Meldung hieß folgendermaßen: bei einem Brandanschlag auf ein Autohaus in Wapper Valley an der Wupper ist laut Polizeiangaben ein Sachschaden von 2 Millionen Mark entstanden. Der Polizeisprecher von Wapper Valley an der Wupper hat, und ich habe also 3-mal Wapper Valley an der Wupper. Diese Meldungen gehen automatisch in die nächste Nachrichtensendung rein. Dann aber ohne ich, dann sind sie dran. Und die Kollegin, ich sitze zufälligerweise auch zu Hause, gucke mir die Sendung an, durch Zufall, und die sagt: bei einem Brandanschlag auf ein Autohaus in Wapper Valley. Ich denke, was hat die gerade gesagt? Und sagt das 3-mal. Und die kam dann am nächsten, die hatte ja Spätdienst, kam am nächsten Tag dann um 16 Uhr an und hat mich versucht, da zur Sau zu machen. Ich sag, hör mal zu, Mädel, was bist du denn für eine Journalistin? Du liest ja das überhaupt nicht durch, was du da vorliest. Einfach so. Das ist ein Kollegenschwein. Ich sag, ja gut, ein bisschen fett bin ich, dazu stehe ich. Also das war die Geschichte. In Wapper Valley an der Wupper. Das war schon ziemlich heftig. Jetzt bin ich mal gespannt, was das nächste kommt. Also da habe ich keinen persönlichen Vorteil, ganz im Gegenteil. Ich habe das schon, das fand ich schon nicht so gut. Was war der schlimmste Job, den Sie nur für Geld gemacht haben?
Irgendeine Baumarkteröffnung vielleicht?
Nee, habe ich nie gemacht, nee. Sowas.
Machen ja viele.
Nee, habe ich nie gemacht. Habe ich auch immer abgelehnt. Also ich hab ja mein Studium unter anderem auch verdient als Schlafwagenschaffner. Mhm. Das ist schon ziemlich heftig. Ja. Vielleicht hat die Deutsche Bahn AG deshalb die Schlafwagen jetzt auch abgeschafft, ich weiß es nicht. Da habe ich schon Sachen gemacht, aber nur für Geld. Ich habe eigentlich immer Sachen gemacht. Ich habe ganz viele Sachen gemacht ohne Geld. Ganz viele. Ich bin seit meinem 17. Lebensjahr bei der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft. Bin da jetzt in so einem Kuratorium und muss dann immer irgendwelche Sachen machen, von denen man sich erhofft, dass es dann funktioniert. Das finde ich in Ordnung, aber ich weiß keine.
Bleibt noch eine.
Welchen möglichen Skandal über Sie hat die Bildzeitung damals verpasst? Also,
das ist der Bildredakteur, der ruft gerade an, die soll ja, wegschneiden.
Die Bildzeitung und ich, wir haben ein gewisses Hassverhältnis zueinander. Wir mögen uns nicht besonders. Ich habe auch schon mal den einen oder anderen Prozess gegen die Bildzeitung gewonnen, was relativ bemerkenswert ist. Es gab mal die Anfrage von der Bildzeitung, ich möchte mal Blattkritik machen. Und an dem Tag ist bei denen alle Typen durcheinander gerauscht, die hatten auf jeder Seite ein anderes Schriftbild, das Layout ist durcheinander gefallen, und auf der letzten Seite hatten sie dann, wie jeden Sommer, die berühmten Kornkreise von Südengland drauf. Und diese Blattkritik muss man sich so vorstellen, alle Regionalredaktionen sind zusammengeschaltet über Leitung, dann sitzt die Chefredaktion in Berlin und dann hören die dazu, und dann kam halt Meiser und so. Ich habe dann also erstmal gesagt, das war so. Ich weiß auch, wie die Druckerei funktioniert. Ich weiß, wie eine Zeitung funktioniert. Ich bin kein ausgesprochener Zeitungsjournalist. Ich schreibe ab und zu für Zeitung. Aber ich muss nicht Zeitung machen können, um zu wissen, ob das jetzt gut gemacht ist oder schlecht gemacht ist. Und dann sage ich dann zum Schluss diese blöden Kornkreise und habe denen das auseinandergepflückt nach Strich und Faden und habe gesagt, ich mache mit ihnen jede Wette in Berlin, dass sie morgen im Blatt Bundesstrand Fortsetzung morgen, dass sie morgen das Ding nicht mehr im Blatt haben. Und sie haben es am nächsten Tag wirklich nicht mehr erwartet. Ob das jetzt an mir lag oder an meiner Frechheit, weiß ich nicht. Aber die anderen beiden auch noch. Ja.
Okay. Ach ja, gut, wenn Sie...
Ja, jetzt bin mal gespannt.
Also eine kriegen wir bestimmt schnell beantwortet.
Irgendwann müsste mich ja mal kriegen. Ja, habe ich. Kann ich Ihnen sagen. Welche Schönheits-OPs haben Sie hinter sich?
Wirklich?
Ich hatte das Gefühl, eines Tages wirklich nicht mehr richtig gucken zu können. Das ist jetzt kein Witz. Und hatte Angst, ich hätte jetzt Augenkrebs oder sowas, was es auch gibt. Und bin also, eine leichte Hypochondrie ist auch mir zu eigen, bin da sofort zum Augenarzt gegangen. Und die sagt dann, ja, also erstmal hast du einen grauen Star, das können wir operieren, das ist gar kein Problem. Und du hast unglaubliche Schlupflieder. Ich sag, ja, ich wusste gar nicht, was das sind. Ich kenne nur Schupfnudeln. Aber deine Augen sind so weit zusammen, dass deine Augen, also auch die Augenlider, dass die Optik einfach zu wenig Licht bekommt.
Kann man sich das so als Karl-Dahl-Symptom vorstellen? Oder?
Ja, das eine Auge von Karl-Dahl, so etwa. Nicht so stark, aber eben so. Also sie sind davon meilenweit entfernt, sie beide. Und dann bin ich da hingegangen und dann wurde erst das rechte Auge operiert und der Chefarzt, auch der Inhaber der Klinik, ein ganz, ganz toller Mann und so, und wir haben uns immer unterhalten. Und dann musste man sich vorstellen, dann machen die an die Hornhaut einen Schnitt, dann holen die alte Linse raus und setzen eine neue ein aus das, was die Frauen manchmal vorne tragen, trage ich jetzt im Kopf, aus Silikon. So, und dann sagt der plötzlich, jetzt hören Sie endlich auf, ständig zu reden. Ich sage, Sie haben mir doch gerade was gefragt. Ja, ich muss immer lachen, wenn Sie reden. Ich kann auch bei der Arbeit nicht lachen, da war ich ja zu zittern. Hat er mich da angeschrien. Und dabei haben die dann auch die Augen da
bisschen straffer
gemacht. Die Jalousien so hochgezogen.
Ach ja.
So, und jetzt kommt die letzte. Ja, die Wortwahl gibt mir natürlich so denken. Welchen Prominenten finden Sie richtig scheiße und warum? Ja, da gibt es welche.
Zum Beispiel?
Eine Frage. Ja, das wollte ich jetzt gerne wissen. Ich versuche das mal diplomatisch andersherum zu erklären. Ich finde, wenn man in diesem Job arbeitet, hat man gewisse, muss man gewissen Dingen folgen. Man ist nicht mehr so ganz normal. So. Und nur weil ich im Namen vielleicht als in der Öffentlichkeit als Titan einer gewissen kulturellen Richtung bezeichnet werde, hat es nichts damit zu tun, dass ich bei einer Veranstaltung, in der alle Leute im Regen stehen, in einer langen Schlange, weil sie zum Beispiel in das Konzerthaus am Gendarmenmarkt in Berlin rein wollen, zu einer größeren Veranstaltung, an denen vorbeigehe mit einem weiblichen Wesen an der rechten Hand und sage, das haben wir nicht nötig, uns hier hinzustellen. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt, der Kollege.
Aber Sie sind es noch ganz genau.
Das finde ich ziemlich scheiße, auf gut Deutsch gesagt. Obwohl, das ist ein guter Geschäftsmann, das ist wahrscheinlich auch ein guter Musiker. Kann ich alles nicht beurteilen, aber so benimmt man sich nicht.
Wie finden Sie eigentlich Dieter Bohlen?
Ich finde, das ist ein guter Geschäftsmann.
Und ein guter Musiker.
Und der macht Musik, die viele Menschen mögen.
Weil das hat jetzt seine Kopfrecherche ergeben, das ist Dieter Bohlen.
Ich habe kurz überlegt, wer so als Titan bezeichnet werden könnte und Geschäftsmann und Musiker ist.
Ja, jeder hat seine Vor- und Nachteile, ich auch. Aber die Geschichte Uli Hoeneß zum Beispiel, die ist für mich wirklich grenzwertig. Und wenn eben 99% der Mitglieder ich wollte gerade Real Bayern sagen, von Bayern München, sagen, dass es gut ist, wenn unser Präsident ist. Ich bin da anderer Meinung. Der hat 28 Millionen hinterzogen. Ja, er hat sie bezahlt. Ja. Und er hat noch ein paar andere Sachen, hat er auch alles bezahlt. Aber verdammt, der ist rechtskräftig verurteilt, der ist vorbestraft. Und solche Leute sind ja in gewissem Sinne auch Vorbilder. Ja, ich weiß, der hat notleidende Vereine unterstützt, weiß ich alles. Ich weiß auch, er war ein wunderbarer Fußballer. Ich weiß, er ist mit dem Flugzeug abgestürzt, hat überlebt. Vielleicht hat ihm das auch einen Hau gegeben. Ich weiß es nicht. Aber das finde ich, das geht einfach nicht. Da finde ich, es hätte Größe gezeigt von seiner Seite aus, wenn er gesagt hätte, ich hätte den Job gerne gemacht. Ich glaube, ich hätte ihn auch gut gemacht für den Verein. Aber nach dem, was war, kann ich ihn nicht mehr machen. Da sind andere Leute gestolpert. Ich weiß nicht, Herr Winterkorn, Herr Zumwinkel von der Post, Herr Mittelhoff von Karstadt, davor war er bei RTL gewesen. Alles Leute, die weitaus weniger an der Backe hatten und die ganz tief gefallen sind und nicht mehr hochkamen oder nicht mehr hochkommen werden. Und das finde ich schon ziemlich bemerkenswert. Schrufel.
Seine Fans würden jetzt sagen, jeder hat eine zweite Chance verdient.
Ja, aber es gibt, das sagen die auch, das ist ja ein Totschlagargument.
Ja. Ja.
Das ist genauso ein Totschlagargument wie ein Mörder muss zum Tode verurteilt werden. Wie viele Fehlurteile gab es in Amerika? Allein im letzten Jahr, ich glaube 17, die irgendeine von jungen Juristen, die haben das da wieder es gibt Dinge, die kann man nicht rückgängig machen. Und damit ist die zweite Chance vertan. Also das finde ich schon schwurfel. Jeder von uns, der nicht so einen Namen hat wie Uli Hoeneß, ja, hätte bitter geblutet.
Hätte auch schon länger gesessen wahrscheinlich.
Das meine ich damit.
Ja. Super, wir hätten eigentlich noch viel, viel mehr Fragen. Sollen wir vielleicht noch kurz als Auflockerung nach diesem ernsten Thema mein geheimes Talent als Abschluss. Haben Sie irgendein geheimes Talent?
Ja.
Ja.
Wollen Sie es wissen, nicht?
Ja, gerne.
Wenn ich nochmal auf die Welt komme, werde ich Kapitän auf großer Fahrt. Also ich habe die Bootsführerscheine, ja, die habe ich auch, höre ich jetzt schon zu Hause, die Leute sagen. Ich habe aber auch ein paar Patente, richtige Patente. Und die Schifferei ist ein solch komplexes Unterfangen, das ist spannend, richtig spannend. Außerdem, ich mag ja nicht Uniformen, aber die Kapitänsuniform steht mir schon gut, glaube ich.
Heißt, Sie hätten auch nichts dagegen, die große Weltreise zu machen auf dem Dampfer, oder wäre das dann doch zu eintönig, so ganz ohne Fernsehen?
Ich habe da überhaupt nicht Fernsehen geschaut auf dem Schiff.
Ich meinte vor allem auch Fernsehen machen. Wenn man sagt, man geht auf Weltreise ein Jahr, zwei Jahre lang.
Das sind so Fragen, die kann man gar nicht beantworten, weil man muss sich ja also ich habe auf dem Schiff zum Beispiel das Fernsehen weder das Machen noch das Passive, also Konsumieren. Das habe ich alles nicht vermisst. Nö. Aber Fernsehen ist trotzdem schön und Radio ist geil.
Das ist auch ein schönes Schlusswort.
Ja.
Vielen, vielen Dank.
Gerne geschehen. Bis zum nächsten Mal.
Fernsehrausch, weil Fernsehen mal cool war.